Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zur Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Diesmal steht eine Begebenheit aus dem Buch Josua im Mittelpunkt, die wohl in keinem Kindergottesdienst und in keiner Sonntagsschule auf Dauer fehlen darf, nämlich die Geschichte von der Eroberung der Stadt Jericho durch die Israeliten. Leider ist es oft so, dass man gerade solchen bekannten und auch liebgewordenen Bibeltexten nur schwer etwas Neues abgewinnen kann, weil man sie so gut zu kennen glaubt. Ich hoffe, dass wir dennoch den einen oder anderen Aspekt gemeinsam neu entdecken werden. Der alttestamentliche Bericht über die Eroberung Jerichos durch die Israeliten hat eine interessante Vorgeschichte, die wir nicht aus dem Blick verlieren sollten. Ich fasse das Wichtigste hier noch einmal kurz zusammen. Zunächst einmal durchqueren die Israeliten auf spektakuläre Weise den Jordan und kommen in der Nähe von Jericho im Land ihrer Sehnsüchte an, nämlich im Land Kanaan. In biblischer Zeit ist der Jordan im Sommer ein ruhiger, nicht besonders breiter Fluss, aber während der Regenzeit schwillt er zu einem reißenden und gefährlichen Strom an. Und genau zu dieser Zeit wagen die Israeliten die Durchquerung. Ihnen voraus, in einem Abstand von etwa einem Kilometer, marschieren die Priester mit der Bundeslade, die die Gegenwart Gottes verkörpert. Als die Füße der Priester den Jordan erreichen, staut sich ein Stück weiter flussaufwärts das Wasser auf, wie von einem unsichtbaren Staudamm gehalten. Währenddessen bleiben die Priester mit der Bundeslade auf ihren Schultern mitten im Flussbett stehen. Daraufhin durchquert das ganze Volk trockenen Fußes den Jordan und betritt auf der Westseite das Land Kanaan. Anschließend werden zwei Denkmäler aufgestellt. 12 Steine mitten im Jordan und eine Weile später 12 Steine in Gilgal. Nun also lagert das Volk am Westufer des Jordans, erfüllt mit einer wunderbaren Vorfreude und Erwartung. Das also ist das Land, das Gott ihnen versprochen hat, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Es ist das Land, in dem sie Ruhe und Sicherheit finden sollen, und natürlich sind sie begeistert darüber. Ein Hochgefühl der Erwartung und Freude durchströmt sie. Das steht zwar nicht wörtlich so in der Bibel, aber so stelle ich es mir vor. Zwei wichtige gottesdienstliche Handlungen, die während der Zeit der Wüstenwanderung beinahe in Vergessenheit geraten sind, dienen dazu, die Israeliten auch in geistlicher Hinsicht auf die Eroberung des Landes Kanaan vorzubereiten. Zuerst unterziehen sich fast alle männlichen Israeliten der Beschneidung, als Zeichen dafür, dass sie Teil des Bundes sind, den Gott mit ihrem Stammvater Abraham schon vor langer Zeit geschlossen hat. Die durchaus schmerzhafte Beschneidung symbolisiert also eine Rückkehr zu den alten Gesetzesvorschriften und damit zu den von Gott vorgegebenen Werten. Ich denke, in diesem geistlichen Sinne ist auch heute eine Beschneidung notwendig. Eine Beschneidung des Herzens und der Ohren, wie die Bibel es ausdrückt. Denn mit den moralischen Werten in unserer Gesellschaft ist es nicht mehr weit her. Und Gottes Wort nehmen nur wenige ernst, obwohl es nach wie vor gültig ist. Eine Rückkehr zu Gottes Wort ist unbedingt notwendig, wie damals für die Israeliten eine Rückkehr zu dem Bund, den Gott mit ihnen geschlossen hatte, und auch zu den ursprünglichen Rechtsvorschriften. Die gemeinsame Feier des Passafestes ist die zweite gottesdienstliche Handlung, die wieder auflebt, nachdem die Israeliten im Land Kanaan angekommen sind. Fast 4 Jahrzehnte lang wurde dieses Fest, das an die Befreiung aus dem ägyptischen Sklavendienst erinnert, nicht mehr gefeiert. Tja, und dann wird im Josua-Buch in den letzten Versen von Kapitel 5 geschildert, wie es zu einer merkwürdigen Begegnung zwischen Josua und einem Fremden kommt. Josua, der Anführer der Israeliten, trifft auf einen Mann, der ihm plötzlich mit gezücktem Schwert gegenübersteht. »Gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden?« fragt Josua. »Nein«, antwortet der Unbekannte, »sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn.« mit dem Heer des Herrn ist, wie der spätere Verlauf der biblischen Berichterstattung zeigt, das Heer des israelitischen Volkes gemeint. Und auch wenn dieser Fürst über das Heer des Herrn anscheinend in Menschengestalt vor Josua auftaucht, weiß dieser, dass offenbar Gott persönlich zu ihm spricht. Denn sogleich fällt Josua auf sein Angesicht und betet den Unbekannten an. Im Grunde kann Josua von diesem Augenblick an völlig beruhigt sein. Wenn er einfach nur tut, was Gott ihm befiehlt, dann kann ihm und dem Volk Israel nichts Schlimmes passieren, weil Gott für sie streiten wird. In Kapitel 6 des Josua-Buches steht die Eroberung Jerichos im Mittelpunkt. In Kapitel 8 die Eroberung der Stadt Ai. Beide Städte spielten damals eine wichtige strategische Rolle, denn sie waren zentral gelegen. Wer diese beiden Städte in seinen Besitz brachte, zerteilte das Land Kanaan sozusagen in einen südlichen und einen nördlichen Teil. Und wie später erkennbar wird, fangen die Israeliten anschließend an, zunächst den südlichen Teil Stück für sich zu erobern. Doch erst einmal ist die Stadt Jericho an der Reihe. Das 6. Kapitel des Josua-Buches beginnt mit einer Bemerkung, die jedem Israeliten eigentlich erst einmal Angst machen musste. Dort heißt es: Jericho war aber verschlossen und verwahrt vor den Israeliten, so dass niemand heraus oder hineinkommen konnte. Mit anderen Worten, die Einwohner Jerichos hatten sich auf einen möglichen Angriff durch die Israeliten vorbereitet. Dass die Israeliten den Jordan bei Hochwasser durchqueren würden, damit hatten sie zwar bestimmt nicht gerechnet, aber die gut gesicherte Stadt mit robusten Stadtmauern konnte man innerhalb kurzer Zeit einfach dicht machen, um sie vor einem feindlichen Angriff zu schützen. Weiter ab Vers 2. Aber der Herr sprach zu Josua: Sieh, ich habe Jericho samt seinem König und seinen Kriegsleuten in deine Hand gegeben. Lass alle Kriegsmänner rings um die Stadt herumgehen einmal und tu so 6 Tage lang. Und lass 7 Priester 7 Posaunen tragen vor der Lade her, und am 7. Tage zieht 7-mal um die Stadt und lass die Priester die Posaunen blasen. Und wenn man die Posaune bläst und es lange tönt, so soll das ganze Kriegsvolk ein großes Kriegsgeschrei erheben, wenn ihr den Schall der Posaune hört. Dann wird die Stadtmauer einfallen, und das Kriegsvolk soll hinaufsteigen, ein jeder stracks vor sich hin. Da rief Josua, der Sohn Nuns, die Priester und sprach zu ihnen: Bringt die Bundeslade, und 7 Priester sollen 7 Posaunen tragen vor der Lade des Herrn. Zum Volk aber sprach er: Geht hin und zieht um die Stadt, und die Kriegsleute sollen vor der Lade des Herrn hergehen. Als Josua das dem Volk gesagt hatte, trugen die 7 Priester 7 Posaunen vor der Lade des Herrn her und gingen und bliesen die Posaunen, und die Lade des Bundes des Herrn folgte ihnen nach. Und die Kriegsleute gingen vor den Priestern her, die die Posaunen bliesen, und das übrige Volk folgte der Lade nach, und man blies immerfort die Posaunen. Josua aber gebot dem Kriegsvolk und sprach: Ihr sollt kein Kriegsgeschrei erheben, noch eure Stimmen hören lassen, noch soll ein Wort aus eurem Munde gehen, bis auf den Tag, an dem ich zu euch sage: Macht ein Kriegsgeschrei. Dann sollt ihr das Kriegsgeschrei erheben. So ließ er die Lade des Herrn rings um die Stadt ziehen einmal, und sie kamen zurück in das Lager und blieben darin über Nacht. Soweit die Verse 2-11. Von Posaunen ist in der Lutherbibel die Rede, die von den Priestern geblasen werden sollten. Eine etwas unglückliche Übersetzung aus dem Hebräischen, weil man bei dem Begriff Posaune unwillkürlich an ein messingfarbenes Blechblasinstrument denkt. Dabei ist ein sogenannter Schofar ein einfaches Naturhorn, das aus dem Horn eines Widders angefertigt wurde. Interessant ist die Tatsache, dass der ganze Angriff auf die Stadt Jericho nur wenig kriegerisch wirkt, sondern eher wie eine gottesdienstliche Prozession. Vorneweg, Vers 7, laufen die Kriegsleute. Dann folgen Vers 6 die 7 posaunenblasenden Priester und hinter ihnen die Priester mit der Bundeslade. und zum Schluss, Vers 9, das übrige Volk als Nachhut. Selbst dann, wenn die Stadtmauer einfallen wird, soll die Ordnung der Prozession bestehen bleiben. Nur, dass das Kriegsvolk, Vers 5, hinaufsteigen soll, ein jeder stracks vor sich hin. Das bedeutet, sobald die Mauer fällt, sollen sie nicht mehr hintereinander, sondern nebeneinander auf die Stadt zugehen. Und zwar gemessenen Schrittes, wie es sich für eine würdige Prozession gehört. Nicht umsonst findet die erste Eroberung im Lande Kanaan auf diese ungewöhnliche Weise statt. Sowohl den Israeliten als auch ihren Feinden soll offenbar vor Augen geführt werden, dass Gott persönlich die Stadt Jericho seinem Volk in die Hände spielt. Doch wie mögen die Einwohner der Stadt, insbesondere diejenigen, die für die Verteidigung zuständig sind, das seltsame Vorgehen der Israeliten empfunden haben? Ich stelle mir folgendes Szenario vor. Auf der Stadtmauer Jerichos und am Haupttor sind Soldaten und Wachen postiert. Die militärische Führungsebene ist zusammengekommen und wird fortlaufend informiert. Irgendwann die erwartete Nachricht, der Feind ist im Anmarsch. Und tatsächlich, Josua und die israelitische Armee marschieren auf Jericho zu. Doch was ist das? Priester mit Widderhörnern sind aus der Entfernung zu erkennen. Andere Priester wiederum tragen einen hölzernen Gegenstand, der wie eine Truhe aussieht, mit Hilfe von Tragestangen auf ihren Schultern. Von der sogenannten Bundeslade mit den 10 Geboten haben die Leute in Jericho bestimmt noch nichts gehört. Ein Wächter, der auf der Stadtmauer steht, versucht sich zusammenzureimen, was diese merkwürdige Truppe wohl im Schilde führen könnte. Doch zum Überlegen bleibt nicht lange Zeit, und so ruft er: »Achtung, da kommen sie! Macht euch bereit! Wahrscheinlich werden sie versuchen, das Tor anzugreifen.« Am Haupttor der Stadt versammeln sich daraufhin jede Menge Soldaten, um sogleich reagieren zu können, falls es aufgebrochen werden sollte. Wer weiß, was für eine Wunderwaffe sich in der hölzernen Truhe befindet. Doch dann passiert etwas sehr Merkwürdiges. Der Wächter, der die feindliche Truppe zuerst entdeckt hat, ruft plötzlich: »Sie greifen nicht das Tor an, sie haben die Richtung geändert und wollen anscheinend an anderer Stelle angreifen.« Also verändern auch die Soldaten innerhalb der Stadt ihre Position. Ich stelle mir vor, wie sie an der Innenseite der Stadtmauer entlang marschieren, während sie von einigen Beobachtern auf der Stadtmauer auf dem Laufenden gehalten werden. So nach dem Motto: »Sie sind jetzt hier, aber sie scheinen weiterzuziehen. Schnell ein paar Dutzend Männer in Richtung Westen abkommandieren, damit wir ihnen zuvorkommen.« Tja, und irgendwann stellen die Soldaten in der Stadt schließlich fest, dass die Israeliten einfach nur die ganze Stadt umkreist haben, ohne auch nur einmal einen Angriffsversuch unternommen zu haben. Und ist das denn die Möglichkeit? Nach ihrer Umrundung ziehen sie sich wieder in ihr Lager zurück. Eines ist sicher, der König von Jericho und die militärischen Befehlshaber sind an diesem Abend ziemlich verwirrt. Ich lese nun weiter ab Vers 12. Und Josua machte sich früh am Morgen auf, und die Priester trugen die Lade des Herrn. So trugen die 7 Priester die 7 Posaunen vor der Lade des Herrn her und bliesen immerfort die Posaunen. Und die Kriegsleute gingen vor ihnen her, und das übrige Volk folgte der Lade des Herrn, und man blies immerfort die Posaunen. Am zweiten Tage gingen sie auch einmal um die Stadt und kamen zurück ins Lager. So taten sie 6 Tage. Am nächsten Tag geben die Israeliten also dieselbe Vorstellung. Der Wächter auf der Mauer ruft erneut: »Achtung, Feind im Anmarsch!« Aber die Israeliten marschieren wieder nur einmal rund um die Stadt und ziehen sich dann in ihr Lager zurück. Das ganze Schauspiel wiederholt sich auch am dritten Tag und am vierten Tag. Die ersten gelangweilten Soldaten beginnen heimlich Karten zu spielen oder sich auf andere Weise die Zeit zu vertreiben. Auch am fünften und am sechsten Tag passiert nichts Außergewöhnliches, abgesehen davon, dass diese Rundwanderungen an sich etwas sehr Außergewöhnliches sind. Am fünften und am sechsten Tag brennt im Verteidigungsministerium der Stadt Jericho bestimmt bis spät in die Nacht hinein das Licht. Wie soll man nur auf diese seltsame Provokation reagieren? Ehrlich gesagt kann ich mir aber auch vorstellen, dass unter den Israeliten langsam getuschelt wird. Was bringt uns das den lieben langen Tag, um die Stadt herumzulatschen und abends wieder ins Lager zurückzukehren? Würde man jedoch Josua fragen, warum er keine anderen Befehle gibt, so würde er vermutlich antworten: Ich bekomme meine Anweisungen von dem Fürsten über das Heer des Herrn. Denen kann ich mich nicht verweigern. Ich komme nun zu Vers 15. Am siebenten Tage aber, als die Morgenröte aufging, machten sie sich früh auf und zogen in derselben Weise siebenmal um die Stadt. Nur an diesem Tag zogen sie siebenmal um die Stadt. Zunächst sieht also alles so aus wie an den Tagen zuvor. Als die Israeliten die Stadt einmal umrundet haben, atmen die Bewohner Jerichos erleichtert auf, und ein Großteil der Soldaten wartet auf einen entspannten Feierabend. Auch die Truppe, die entlang der Innenseite der Stadtmauer ihre tägliche Runde absolviert hat, will sich niederlassen und einfach nur noch ausruhen. Doch plötzlich ruft ein Wächter, der von der Stadtmauer aus alles beobachtet: »Achtung, Soldaten, die Israeliten marschieren noch einmal herum!« Tja, und sie tun es auch ein drittes, ein viertes, ein fünftes und ein sechstes Mal. Weiter ab Vers 16. Und beim siebenten Mal, als die Priester die Posaunen bliesen, sprach Josua zum Volk: »Macht ein Kriegsgeschrei, denn der Herr hat euch die Stadt gegeben. Aber diese Stadt und alles, was darin ist, soll dem Bann des Herrn verfallen sein. Nur die Hure Rahab soll am Leben bleiben und alle, die mit ihr im Hause sind. Denn sie hat die Boten verborgen, die wir aussandten. Allein hütet euch vor dem Gebannten und lasst euch nicht gelüsten, etwas von dem Gebannten zu nehmen und das Lager Israels in Bann und Unglück zu bringen. Aber alles Silber und Gold samt dem kupfernen und eisernen Gerät soll dem Herrn geheiligt sein, dass es zum Schatz des Herrn komme.« Da erhob das Volk ein Kriegsgeschrei und man blies die Posaunen. Und als das Volk den Hall der Posaunen hörte, erhob es ein großes Kriegsgeschrei. Da fiel die Mauer um, und das Volk stieg zur Stadt hinauf, ein jeder stracks vor sich hin. So eroberten sie die Stadt und vollstreckten den Bann an allem, was in der Stadt war, mit der Schärfe des Schwerts an Mann und Weib, Jung und Alt, Rindern, Schafen und Eseln. Soweit die Verse 16 bis 21. Weil nicht die Israeliten, sondern weil Gott den Kampf gegen die Stadt Jericho geführt hat, darf nichts aus der Stadt in menschlichen Besitz kommen. Die Einwohner dürfen nicht zu Sklaven gemacht und Wertgegenstände nicht als Beute einfach mitgenommen werden. Alles wird Gott übereignet, entweder durch Vernichtung oder durch eine Weihe an Gottes Heiligtum. Dieses Vorgehen, das wir heute kaum noch nachvollziehen können, wird im Bibeltext mit dem Begriff »den Bann vollstrecken« beschrieben. Wenn Israel den Bann nicht vollstreckt hätte, wäre es selbst unter diesen Bann geraten. Deshalb die Warnung in Vers 18: »Hütet euch vor dem Gebannten und lasst euch nicht gelüsten, etwas von dem Gebannten zu nehmen und das Lager Israels in Bann und Unglück zu bringen.« Die Stadt Jericho verkörpert in diesem Bibeltext alles Sündige, alles Fleischliche, die Verehrung falscher Götter, alles, was das Neue Testament auch als die Welt bezeichnet. In einer der letzten Sendungen bin ich bereits darauf eingegangen, dass die Völker in Kanaan mehrere Jahrhunderte Zeit hatten, um sich dem wahren Gott zuzuwenden. Weil sie diese Zeit aber nicht genutzt haben, wird die Eroberung Jerichos mit den grausamen Folgen für die Bewohner scheinbar sehr gefühllos geschildert. Aber im Sinne des Alten Testaments geschieht hier einfach nur Gerechtigkeit. Wie gesagt, Jericho verkörpert alles Sündige, alles Fleischliche oder, um es mit den Worten des Neuen Testaments auszudrücken, die Welt. Und sowohl die Stadt Jericho wie auch alles Weltliche lässt sich nur im Glauben an Gott überwinden. Deshalb heißt es im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt, und Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Vielleicht kennen Sie das altbekannte Lied »Joshua Fit the Battle of Jericho«, ein Spiritual mit einer Titelzeile, die ins Deutsche übersetzt lautet »Josua hat die Schlacht von Jericho erfolgreich geschlagen«. Dabei ist diese Aussage im Grunde genommen Unsinn, denn er kam überhaupt nicht zum Kämpfen. Das Einzige, was er machte, er hielt sich körperlich fit, indem er mit den anderen Leuten aus seinem Volk täglich die Stadt Jericho umrundete. Einzig und allein Gott besiegte diese Stadt, deren Einwohner sich nicht zu Gott bekehren wollten. Manche Theologen und auch manche Wissenschaftler versuchen den Einsturz der Stadtmauer von Jericho dadurch zu erklären, dass ein Erdbeben stattgefunden haben könnte oder dass die Widderhörner sowie das Kriegsgeschrei durch die entstandenen Schallwellen die Substanz der Mauer mürbe gemacht hätten. Aber diese Erklärungsversuche erscheinen mir vollkommen überflüssig, denn die Bibel bezeugt, dass Gott die Stadt besiegen wollte und seinem Volk den Sieg geschenkt hat. Viele Christen haben heute das Problem, dass sie, bildlich gesprochen, immer wieder selbst versuchen, in der Schlacht um Jericho den Sieg zu erringen. Mit großer Kraftanstrengung stemmen sie sich gegen alles, was in ihrem Leben noch nicht den göttlichen Wertmaßstäben entspricht. Dabei wäre es besser, innezuhalten, die eigenen Kräfte zu sparen und auf das zu hören, was Gott mitzuteilen hat. In Vers 17 des vorhin bereits vorgelesenen Bibelabschnitts wurde die Hure Rahab erwähnt. Sie erinnern sich, in Kapitel 2 des Josua-Buches wurde berichtet, wie sie einige Zeit vor der Eroberung der Stadt Jericho zwei Kundschafter aus Israel bei sich aufnahm und sie vor den Abgesandten des Königs versteckte. Dafür hatten die beiden Kundschafter versprochen, sie und ihre Angehörigen zu verschonen, wenn es zum Fall der Stadt kommen sollte. In Kapitel 6 wird nun ab Vers 22 berichtet: Aber Josua sprach zu den beiden Männern, die das Land erkundet hatten: Geht in das Haus der Hure und führt die Frau von da heraus mit allem, was sie hat, wie ihr es geschworen habt. Da gingen die Männer, die Kundschafter, hinein und führten Rahab heraus, samt ihrem Vater und ihrer Mutter und ihren Brüdern und alles, was sie hatte, und ihr ganzes Geschlecht, und brachten sie außerhalb des Lagers Israels unter. Aber die Stadt verbrannten sie mit Feuer und alles, was darin war. Nur das Silber und Gold und die kupfernen und eisernen Geräte taten sie zum Schatz in das Haus des Herrn. Rahab aber, die Hure, samt dem Hause ihres Vaters und alles, was sie hatte, ließ Josua leben. Und sie blieb in Israel wohnen bis auf diesen Tag, weil sie die Boten verborgen hatte, die Josua gesandt hatte, um Jericho auszukundschaften. Das Versprechen, das die beiden Kundschafter der Hure Rahab gegeben hatten, wird also eingehalten. Erinnern wir uns daran, dass Rahab sich durch einen ungewöhnlichen Scharfsinn auszeichnete. Sie hatte allerlei Gerüchte darüber gehört, dass die Israeliten möglicherweise die Stadt Jericho angreifen könnten, und zog den beiden Kundschaftern gegenüber den Schluss, ich zitiere aus Kapitel 2, »Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat.« Ich komme nun zu Vers 26 in unserem Bibeltext. Dort wird berichtet, dass Josua nach der Eroberung Jerichos einen Fluch über die Stadt verhängt. Zu dieser Zeit ließ Josua schwören: Verflucht vor dem Herrn sei der Mann, der sich aufmacht und diese Stadt Jericho wieder aufbaut. Wenn er ihren Grund legt, das koste ihn seinen erstgeborenen Sohn. Und wenn er ihre Tore setzt, das koste ihn seinen jüngsten Sohn. Wenn wir das erste Buch der Könige, Kapitel 16, erreichen, werden wir feststellen, dass Jericho doch wieder aufgebaut wird. Und dass dieser Fluch tatsächlich über jenen Mann kommt, der den Wiederaufbau veranlasst. Das sechste Kapitel des Josua-Buches endet mit der Bemerkung: So war der Herr mit Josua, dass man ihn rühmte im ganzen Lande. Aber das heißt nicht, dass die Eroberung des Landes Kanaan völlig ohne Zwischenfälle vonstatten ging. Ganz im Gegenteil. Schon das nächste Kapitel berichtet über einen schweren Verstoß gegen die Vorschrift, die in unserem Bibeltext in Vers 18 genannt wurde, nämlich: Hütet euch vor dem Gebannten und lasst euch nicht gelüsten, etwas von dem Gebannten zu nehmen. Jemand aus dem Volk Israel konnte der Versuchung dennoch nicht widerstehen und zweigte von der Kriegsbeute etwas ab. Ein schlimmes Vergehen. Denn ebenfalls in Vers 18 sprach Josua die Warnung aus: Wer etwas davon nimmt, bringt das Lager Israels in Bann und Unglück. Das war's mal wieder. Das war eine weitere Folge aus der Sendereihe Durch die Bibel. Ich hoffe, Sie schalten beim nächsten Mal auch wieder ein. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.